wenn ich jetzt anfange, wieder drüber reden, es ist immer so ein bisschen Gänsehaut-Feeling.
Eine lockere Atmosphäre und da passiert natürlich immer Lustiges.
Aber es hat sicher Stoff dahinter.
Unser sportlicher Stammtisch.
Wieder Gänsehaut, voll geil.
Mittendrin steht nur der Ball. Servus und herzlich willkommen zu Eisbrecher, dem Eishockey-Podcast der Oberösterreichischen Nachrichten. Mein Name ist Markus Prinz und ab heute widmen wir uns der entscheidenden Phase der Eishockey-Meisterschaften im ganzen Land. Im Unterhaus sind bereits die Finalserien im Gang. Die Eiscats Linz haben am Wochenende das erste Viertelfinalspiel gewonnen und am heutigen Mittwoch steigen auch die Black Wings ins Playoff ein. Und wer wäre vor dem Pre-Playoff Duell mit dem Villacher SV ein besserer Gesprächspartner als einer, der beide Organisationen kennt? Die Rede ist natürlich von Julian Puschnik. Servus Julian und danke im Voraus für deine Zeit.
Servus Markus, danke für die Einladung, freue mich da zu sein und freue mich auf die Zeit, die wir jetzt verbringen.
Weil in dieser Phase der Meisterschaft jede Minute Regeneration kostbar ist, werden wir das Gespräch auf die wesentlichen Dinge beschränken, um dich nicht über Gebühr zu beanspruchen. Die Eingangsfrage ist aber bei unseren Gesprächen immer dieselbe. Wie geht's dir denn?
Ja, ich habe ein bisschen Auf und Ab gehabt in den letzten Wochen, aber grundsätzlich geht's mir eigentlich ganz gut. Familie geht's gut, Freundin geht's gut. Den Freunden geht's gut, ist glaube ich eines der wichtigsten Sachen und ja, im Großen und Ganzen geht's mir eigentlich wieder sehr gut.
Wir beginnen das Gespräch ein bisschen mit deiner persönlichen Situation. Du bist seit einem Zweikampf im Auswärtsspiel in Feldkirch, das war meines Wissens so irgendwo 18. Februar, hast du verletzt gefehlt. Ich darf aber vorausschicken, es ist Besserung in Sicht, oder?
Auf jeden Fall, ja. Wir haben sehr an unserem Comeback gearbeitet. Mit der Steffi, unserer Physiotherapeutin, mit dem Bernie Schimpel, der in seiner Folterkammer.
Folterkammer ist gut, ja.
Ja, der mich an die Grenzen gebracht hat. Am Eis haben wir sehr gut gearbeitet, dass ich morgen wieder ein Comeback starten kann und morgen mit dabei bin. Ja. Es war nicht einfach, weil es halt einfach jetzt wirklich die schönste Zeit im Jahr ist. Jeder will in die Playoffs spielen. Dass ich mich da so knapp davor verletzt habe, ist natürlich ein Rückschlag. Aber umso schöner ist es, dass ich jetzt wieder am Eis stehe und mit den Burschen wieder voll angreifen kann.
Ich glaube, man muss das für die Zuhörer muss man so ein bisschen erklären nochmal. Du hast gesagt, morgen gibst du dein Comeback. Dieser Podcast erscheint eben morgen. Mhm. Wir zeichnen am Tag davor, vor dem ersten Pre-Playoff-Duell auf. Und das heißt, du steigst in die Pre-Playoffs wieder in das Geschehen mit ein.
Genau, ja. Wir haben uns heute nochmal angeschaut, am Eis, wie es mal geht. Ich fühle mich gut genug, dass ich der Mannschaft helfen kann, dass ich mein Spiel aufs Eis bringen kann. Und ja, fühle mich confident, dass wir morgen hoffentlich eine super Partie abliefern können.
Dass es für dich eine spezielle Partie sein wird, das ist wahrscheinlich klar und über das sprechen wir im zweiten Teil des Gesprächs auf jeden Fall. Zuerst aber nochmal ganz kurz zurück zur Verletzung. War es ein Zweikampf? Was ist genau passiert?
Es war unglücklicherweise im letzten Wechsel von mir im Spiel, also im dritten Drittel.
Man hat nämlich nicht wirklich was mitbekommen, oder?
Ja.
Oder
was? Ja, es war, ich bin auf der Haarfall, auf der Bande draußen gewesen, habe einen Pass vom Verteidiger gekriegt, habe mir dann umgedreht in die offensive Richtung und mir hat dann hinten einen Check von hinten geben und ich wollte es irgendwie noch da stehen und ausbalancieren und bin dann irgendwie mit meinem rechten Fuß aufgekommen und bin ein bisschen, habe ich mir so mit der Hüften alles zusammen, das ganze Gewicht ist drauf und dadurch habe ich mich überdehnt und dann ist der Muskel ein bisschen eingerissen.
Genau, wir sprechen über eine Unterkörperverletzung. Es ist nur würdig und recht, dass man in dieser Phase der Meisterschaft nicht mehr verrät, weil es ja vielleicht sein könnte, dass der Gegner das Feind hört mit, so quasi, und das abfängt und vielleicht für den eigenen Vorteil irgendwie benutzt. Genau. Dann muss man zuschauen. Die letzten vier Spiele im Grunddurchgang. Wie sehr leidet man damit?
boah, extrem, weil es halt einfach, es ist nie schön. Ich habe heute gerade mit dem Ovi, mit unserem Verteidiger, über das geredet, verletzt zu sein, und ich habe das auch schon oft mitmachen müssen, also habe ich ein bisschen Übungen denn leider. Ist nicht schön, weil du fühlst dich einfach isoliert von der Truppe, du bist einfach nicht mit der Truppe überall dabei. Ich habe es ehrlicherweise nicht einmal ausgehalten, oben in die ersten Spiele auf der Tribüne zum Sitzen, habe mich dann zwischen die zwei Spielerbänke gestellt und habe dort das Spiel verfolgt, weil ich einfach bei den Burschen sein wollte und einfach alles mitkriegen wollte. Und ja, das sind wirklich die schlimmeren Dinge, die ein Profi durchleben muss, weil es einfach, ja, du fühlst dich einfach ein bisschen alleine. Du weißt, durch was die ganzen Burschen gehen, und du würdest ihnen gerne helfen und da mit dabei sein, und das hast du zu der Zeit halt nicht. Auf der anderen Seite willst du so schnell wie möglich zurückkommen und Vollgas im Training geben und überall die wieder zurückkämpfen.
Ist es in so einer Phase der Meisterschaft nur speziell nur unangenehmer zu fehlen als wie zum Beispiel in zwischen Runde 13 und 17? Oder ist es wurscht, wann man fällt? Ist es immer schlecht?
Nein, es ist auf jeden Fall, es ist immer schlecht, brauchen wir gar nicht reden, aber wenn sich jeder ehrlich ist, ist es einfach die Zeit, wo es einfach um alles geht, wo du alles, was du im Sommer investierst, was du in der Vorbereitung investierst, was du über die ganze Saison, diese Spiele, wo du auch Auswärtsfahrten hast, wo du um 4 in der Früh heimkommst und einfach nur denkst, boah, es war jetzt echt ein zaher Trip, und dann verlierst wahrscheinlich auch noch, was uns leider heuer öfters passiert ist. Das ist nicht fein und das ist nicht schön, und diese Sachen haltet man sich dann einfach ein bisschen im Kopf, wenn es dann zu der Zeit geht, wo es dann wieder um alles geht, wo die Karten neu gemischt sein, wo es einfach wieder bei Null anfängt, und einfach schaut und hofft, dass man da sein besseres Eishockey abrufen kann.
Mhm. Du bist aber trotzdem, du hast alle Auswärtsfahrten in dieser Saison mitbestritten, weil du in der vorletzten Runde im Grunddurchgang auch nach Budapest in den Bus gestiegen bist und mitgefahren bist. Sozusagen als Motivator für die Jungs. Warum? Und vor allem, wie war es? Wie fühlt sich eine Auswärtsfahrt ohne Spürerfahrung an?
Ich habe einen anderen Job eingenommen ein bisschen. Ich habe dann oben, wo die ganzen Kameras sind und wo gefilmt wird, habe ich mehr oder weniger Ricky seinen Job übernommen einmal für einen Abend. Es war ganz lustig, weil wir die Walkie-Talkies gehabt haben mit dem Mark, mit dem Switch, und wir sind mal immer hin und her geswitcht, weil auf einem Kanal wir miteinander geredet haben. Und dann ist einfach ein Ungar mit eingestiegen in den Kanal und hat dann einfach irgendwas reingeschrieben. Und dann haben wir uns gar nicht mehr ausgekannt, erster. Und es war ganz lustig. Und dann hat er mir durchgefunkt, dass ich in einen anderen Kanal gehen soll. Dann bin ich im 15. gegangen, wir waren im 16. Und ich habe aber anscheinend beim Walkie-Talkie irgendwas verstellt oder mich nicht wirklich ausgekannt. Und er hat mir dann auch nicht mehr gehört. Er hat nur mehr Rauschen gehört die ganze Zeit. Das ganze Spiel. Und das hat er mir nachher nach dem Spiel zum Herrn, das habe ich zum Herrn gekriegt dann. Das war ganz lustig. Aber dann habe ich eben den Michi angerufen, der hat das dann auch noch einmal eruiert, und dann sind wir auf einen grünen Zweig gekommen und sind dann im gleichen Kanal haben wir geendet und haben dann wieder miteinander sprechen können. Das waren ganz lustige Erfahrungen. Aber ab von dem, es ist halt einfach eine andere Situation, wie du sagst, du bereitest dich halt einfach nicht aufs Spiel vor, du bist halt einfach mit. Ich wollte halt auch einfach in erster Linie mit den Jungs mit dabei sein, weil es entstehen Stories, es sind Sachen, die auf so einem Roadtrip passieren, und die kriegst du einfach nicht mit, wenn du nicht bei der Mannschaft bist. Entschuldigung. Und gerade in der Phase ist es halt für mich, für meinen Kopf extrem wichtig gewesen, dass ich einfach mit bei der Truppe bin. Und ja, anscheinend bin ich ein Glücksbringer, habe ich mir gewundert.
So ist es. Ich muss trotzdem nur mit draufbleiben, weil ich mich schon, ich sehe natürlich normalerweise den Rick Nesheim während die Spieler, der ist auch im Pressebereich meistens oben. Du warst da bei dem Spiel eben in der Nähe der Kameras, sage ich jetzt einmal, im Pressebereich. Aber was ich noch nicht ganz eruiert habe, weil ich einfach während der Partie zu wenig Zeit habe, dass ich dem Rick da auf die Lippen lesen tue. Was wird da genau gefunkt? Was ist die genaue Aufgabe? Ihr sitzt vor einem Laptop, habt ein Video rein, vom Spiel quasi, bist du dann der Einsager, wenn du sagst, hey, challenge mir das oder was ist die genaue Funktion?
Wir haben auch zwei Laptops dort stehen. In einem sind die verschiedenen Kamerablickwinkel, also vom Tor, die normale Kamera, die vom ganzen Spiel gefilmt wird. Und ein Laptop haben wir noch zusätzlich, wo wir einfach nur die kurzen Clips einfach nur klippen. Also kurze Abschnitte machen, auf die wir sofort zugreifen können und gleich anschauen können. Am wichtigsten ist es, oder das, was man halt unten nicht gleich sieht, sind die Abseits. Wenn es ein Abseits-Call von innen ist, ob es da was zum Challengen gibt. Wir haben mehr oder weniger versucht, fast jedes Enge zu klippen, falls wirklich irgendwas ist. Aber es sagt sonst funkt auch der Marke einer und sagt, da schau mal bitte, was da ist beim Entry oder was, wenn es einer geht. Auch wenn es schon ein paar Sekunden davor ist, wenn die Situation noch, weil man ja eigentlich sehr weit, was ich weiß, ziemlich weit zurück noch challengen kann. Und sonst eigentlich, das Dormann abseits im Dorraum, was da für Getummel ist. Das schauen wir uns an, da habe ich zum Glück den Martin Reder bei mir gehabt, den Dormann-Experten.
Ja, so ist es, so ist es.
Also war mal ein gutes Team. Und nein, es hat eigentlich keine gröbere Entscheidung eigentlich gegeben. Also zum Glück war da nichts zum Challengen.
Es hat einen Videobeweis gegeben, den haben die Referees aber selbst beansprucht quasi. Genau. Da war es der Lattenbändler vom, ich glaube, Travis Barron.
Von Barron, genau.
Ja, genau.
Den haben sie selber genommen. Also wir haben uns das gleich angeschaut und haben gleich gesehen, dass der in der auf der Latten war.
Also ihr hättet es definitiv nicht gechallenged.
Nein.
Genau. Okay. Sehr, sehr interessante Einblicke. Jetzt habt ihr den Sprung in die Pre-Playoffs geschafft und jetzt hat sich seit der Pause, wenn man so ein bisschen genauer darüber nachdenkt, und das ist mir heute im Fahren in die Arbeit so eigentlich gekommen, es hat sich alles umgedreht ein bisschen. Der gesamte Grunddurchgang ist eigentlich auf den Kopf gestellt gewesen. Warum? Ihr wart davor ein heimstarkes Team, das viele Tore geschossen hat, aber zu viele bekommen hat. Und auswärts wart ihr deutlich weniger erfolgreich und die Betonung liegt auf deutlich wahrscheinlich. So, und dann geht die Olympiapause vorbei. Ihr gewinnt beide Auswärtsspiele, seid defensiv deutlich verbessert, habt aber aus drei Heimspielen nur einen Punkt geholt. Ist schon irgendwie skurril, oder?
Schon, ja.
Hast du das schon mal so überlegt?
Kurz vielleicht, aber...
Kann man es erklären?
Ich glaube, bei der heurigen Saison, glaube ich, ist nichts normal. Oder passt irgendwie zusammen. Bin ich gerade ein bisschen überfragt.
Na, dann gehen wir es Punkt für Punkt einfach durch. Bleiben wir beim Defensivspiel einmal. Was habt ihr in der Pause verändert? Weil es ist vom Gefühl her, ist es ja doch deutlich stabiler und irgendwie auch konzentrierter geworden. Ist es eine defensivere Grundausrichtung?
Würde ich gar nicht sagen. Ich glaube, wir haben auch sehr hart gearbeitet im Break. Also wirklich hart. Es waren richtig anstrengende Tage im Break, die wir verbracht haben. Und ich glaube, dass wir da ein bisschen Confidence aus dem gezogen haben, spielerisch, weil jeder weiß und jeder sagt es, dass Confidence über harte Arbeit kommt. Du musst dir das auch arbeiten. Und dadurch kannst du vielleicht auch dann in Stresssituationen, weil du einfach ein bisschen mehr Soft hast, bessere Entscheidungen am Eis treffen. Und ich glaube, das war schon auch ein bisschen ein großer Grund. Wir haben auch einfach alle Sachen, die wir falsch gemacht haben, irgendwie ein bisschen mit Abstand angeschaut, sind wir objektiv drangegangen und haben gewisse Sachen einfach anders gespielt und auch uns ein bisschen besser vielleicht auf die Gegner eingestellt und vielleicht ein bisschen auch wieder ein bisschen auf das Einfache zurückgekommen und nicht unbedingt dieses eine Play geforst, sondern einfach ein bisschen wieder mehr variiert und so. Jetzt auch in der D-Son. Und ja, und das haben wir gearbeitet und ich hoffe, dass wir das jetzt weiter ummünzen können.
Nur, dass wir das in Zahlen gegossen haben, wenn ich jetzt richtig kurz drüber gerechnet habe, sind es 9 Gegentreffer in 5 Partien, also unter Gegendurchschnitt unter 2, das ist sehr, sehr schwer in Ordnung. Ist ein Fortschritt auf jeden Fall im Vergleich zur Phase vor der Pause. Wenn man jetzt allein die 2 Auswärtsspiele betrachtet, 2 Auswärtspartien, 2 Siege, also 6 Punkte, 4-0 Tore. Das kann sich schon sehen lassen. Liegt es an den Gegnern, die ja mit, natürlich bei allem Respekt, mit Vorarlberg und Budapest jetzt nicht die Nummer 1 und 2 im Grunddurchgang waren?
Ja, es liegt sicher an vieles. Natürlich, wenn du gegen einen schwerere Mannschaft spielst, ist es vielleicht ein bisschen einfacher. Aber ja, kann.
Aber wenn man mit keinem Selbstvertrauen, weil wie in dieser Saison auswärts, weil es waren ja wirklich davor, glaube ich, 14 Punkte, die man davor in diese, glaube ich, 22 Auswärtspartien, da kann man ja kein Selbstvertrauen haben. Das heißt, man geht ja eigentlich mit einer Vorbelastung irgendwie auch in die Auswärtsspiele rein.
Ja, auf jeden Fall. Aber bitte korrigier mich. Ich weiß auch nicht, ob ich jetzt einen kompletten Blödsinn rede. Aber ich glaube, wir haben uns irrsinnig einfach getan und das tut, glaube ich, auch jeder, wenn man schon mit einem Tor Vorsprung ins Auswärtsspiel startet. Ich meine, da müssen wir jetzt nachrecherchieren von den Zahlen, wie viel wir da gewonnen oder verloren haben. Aber ich traue mich schon sagen, dass wir, wenn wir das erste Tor geschossen haben, dass wir dann schon einige Partien gewonnen haben oder eher die Partien gewonnen haben. Und ich glaube, das macht schon einen extrem großen Faktor aus. Wenn du das erste Tor schießt, überhaupt auswärts, du weißt im Normalfall, oder wie ich das immer öfter sehe bei den Auswärtsspielern, du weißt, du kommst dort, wenn es jetzt angenommen ein Hexenkessel oder was ist, du weißt, du wirst dann im ersten Drittel komplett beballert von allen Richtungen. Du schaust größtenteils, weil du eine lange Busfahrt hast meistens, dass du im ersten Drittel so wenig wie möglich zulässt und entweder ein Even spielst, entweder ein Null haltest oder vielleicht wirklich schaust, dass das Tor schießt. Und ja, ich kann ehrlich nicht sagen, wieso das heuer so ist, dass man wieder einfach nicht, ich weiß es nicht, ich bin einfach überfragt, warum man wieder einfach auswärts das nicht abrufen können, was man kann, weil wir haben es in der Vergangenheit genauso getan. Aber es ist die perfekte Zeit, jeden, der nicht an uns glaubt und gegen uns ist, vom Gegenteil jetzt überzeugen.
Entschuldigung. Ja, und vor allem passt es auch ganz gut. Insofern war es vielleicht ein taktisches Kalkül, dass man sowohl in den Pre-Playoffs als auch in den Playoffs dann im Viertelfinale auswärts starten wird und die entscheidenden Partien auswärts hat.
Ja, schauen wir mal noch nicht so weit vorn. Jetzt schauen wir mal auf die erste Woche. Aber ja.
Ja, aber da ist es so.
Da ist es auf jeden Fall so. Und ich glaube, in der Vergangenheit hat uns der Underdog auch immer sehr zugesprochen und, glaube ich, sehr geholfen. Und ich hoffe, ich bin überzeugt, dass es in der Serie nicht anders ist.
Und nur, dass es nicht missverstanden wird, auch in den Heimspielen war natürlich die Leistung, vor allem die Defensivleistung, verbessert. Die Ergebnisse haben heute nicht für euch gesprochen. Du hast gesagt, du fieberst zwischen den Bänken mit oder hast zwischen den Bänken mitgefiebert. Wie hast du die jüngsten 3 Heimauftritte jetzt wahrgenommen?
Ja, es waren eigentlich alles wirklich an einer richtigen schon Playoff-Partien. Alles auf Messer Schneider eigentlich. Ich tue mir mal schwer. Ich finde das, oder der Sport oder der Profisport oder generell der Sport ist einfach so kurzlebig. Und ich habe mir jetzt ehrlich gesagt, wenn du mir jetzt die Frage stellst, bevor sie mir eigentlich gar nicht mehr so viel mit den Partien, die zurückliegen, sondern mehr in die Partien, die noch vorne sind oder die jetzt kommen. Aber ich glaube, dass man die Liga, schau, es ist so, wir haben ja heute schon sehr oft durchgekaut und untereinander besprochen. Es ist Die Liga hat sich heuer extrem geändert. Die Liga ist so viel besser geworden, das muss man einfach sagen. Es sind so viele Spieler bzw. Mannschaften dazugekommen, die sehr viel Geld investiert haben. Und dadurch ist alles sehr, sehr eng zusammen. Und das hat man, glaube ich, gemerkt, auch ein bisschen gegen Graz jetzt an die letzte Partie. Mhm. Ich glaube, die Burschen haben gekämpft, jeder hat sich den Arsch aufgerissen. Ich finde jetzt nicht, dass irgendeiner irgendwie da runtergeladen hat oder sonst irgendwas. Aber Graz, man merkt, dass sie Geld in die Hand genommen haben. Die haben eine gute Truppe, das muss man ihnen einfach geben. Und das ist, glaube ich, nicht so einfach, dass man da Spiele gewinnt gegen so eine Mannschaften. Aber nichtsdestotrotz versuchen wir das, werden das auch hoffentlich schaffen. Die Wien-Partie war auf Messerschneide ewig lang. Irgendwie fällt uns ein bisschen noch dieser letzte Durchdruck, wo wir einfach die Partie noch ein bisschen dran kennen, wo wir vielleicht auch ein paar Spiele in der Saison waren, die wir sicher hätten gewinnen können, aber einfach irgendwie nicht das Kapital rausgeschlagen haben. Und da rollt halt das eine ins andere und du merkst dann halt einfach, dass du da hin und wieder ein bisschen in den Trott reinkommst. Und das ist auch vollkommen normal. Das haben wir heuer bis jetzt noch nicht gehabt. So gilt es morgen, das irgendwie ein bisschen versuchen zu ändern.
Mhm. Schlussendlich, nach 48 Runden wurde es Platz 9 für euch. Ihr bekommt es nun mit den Villacher SV zu tun. Und bevor wir über diese Duelle sprechen, hätte ich noch ein Pausenspiel im Petto. Es geht um Zahlen und Statistiken über dich und deine Karriere. Bist du ein Zahlenmensch?
Hin und wieder schon, hin und wieder interessiert es mich gar nicht. Manchmal ist es lustig, auch mit den Jungs oder wenn man einfach uns die Sachen abchecken und abfragen, wie, was, wo. Also jetzt nicht von uns, sondern eher von NHL oder was auch immer. So.
Dann wird es eine gute Übung für dich, würde ich mal sagen. 10 Aufgaben. Die erste, wie viele Pflichtspiele du im Dress der Black Wings bisher bestritten hast?
Das habe ich nachgeschaut heuer, weil ich schauen wollte, ob es was gibt, einen Meilenstein. Und ich glaube, mir fallen noch 2 Spiele auf die 300.
So ist es.
Ja.
So ist es. Du hast 298 Spiele insgesamt in der Liga bestritten, davon 9 für den VSV und 289 für die Black Wings. Genau. Also dieser Meilenstein könnte gegen Villach in dieser Serie natürlich schon geschehen. Wann, wo und gegen wen ist dir dein erstes Tor gelungen?
Mein erstes Tor war im ersten Jahr, 2020. Mhm. Das war die 1920er Saison.
Genau.
Ganz am Schluss gegen Fehauer daheim.
So ist es. 29.02.2020 gegen Alba Wolan Szekes Fehauer im 20. Pflichtspiel deiner Karriere für die Black Wings. Genau. Gegen welches Team, was würdest du schätzen, hast du die meisten Spiele absolviert?
Die meisten Spiele?
Die meisten Spiele. Und zwar gerechnet nur, also da sind die 9 Spiele im VSV-Dress nicht mitgerechnet, nur im Dress der Black Wings.
Nur im Dress der Black Wings. Boah.
Du hast 32 Spiele gegen eine Mannschaft gespielt.
Gegen eine Mannschaft.
Gegen keine andere.
Da muss ich jetzt, also man muss die Playoff-Serie natürlich auch mitberechnen. Mhm. Was schon einen Unterschied macht, da haben wir einmal Bozen gehabt. Klagenfurt.
Vom Gefühl her hätte ich auch vorher Klagenfurt gesagt. Es ist nicht Klagenfurt.
Aha, okay.
Du musst nämlich rechnen, ihr wart 2 Jahre lang im unteren Playoff, wie nur Qualification Round und Big Round waren. Da sammelst du auch Duelle, nämlich gegen Graz.
Graz, okay.
Genau. Mit 32 Spielen Topscore.
Schön wär's, ja.
Genau. Aber das führt mir eigentlich zu der nächsten Frage. Gegen welches Team hast du die meisten Tore erzielt?
Im Rest der Wien oder Villach?
Du hast vollkommen recht, es sind beide dabei. Du hast 4 Tore gegen Villach. 4 Vereine erzielt.
Gegen Villach.
Gegen Villach, Wien, Innsbruck und Laibach.
Aha.
Genau, also auch richtig. Gegen welches Team hast du die meisten Punkte erzielt?
Wien.
Nein, Wien ist es nicht.
Villach.
Auch nicht. Das hätte natürlich zur Story, das hätte super passt. Aber
ja, dann bleiben nur mal zwei weg. Woher waren es?
Laibach und Innsbruck.
Ja, Innsbruck dann.
Ne? Innsbruck. Ja. Innsbruck. Insgesamt 9 Punkte. Und Innsbruck ist ja für die trotzdem auch irgendwie speziell, weil du ja in Tirol mit dem Eishockeyspielen begonnen hast. Genau. Du hast in deiner Karriere bis jetzt 3 Powerplay-Tore erzielt. Gegen wen?
Vorarlberg.
Vorarlberg ist dabei? Zwei gibt es nur. Also ich hätte jetzt mit Arm hätte ich jetzt aus der Pistole geschossen,
Salzburg.
Gerechnet. Salzburg, genau. Ja, das war in die Playoffs, genau. Ja, das war in die Playoffs. Auswärts in Salzburg, in der Serie. Daheim gegen Vorarlberg und daheim gegen Fehava. Genau. Okay. Alles in der Saison 23-24. So, und wer Powerplay-Tore schießt, der kann vielleicht auch Shorthander schießen. Du hast einen Shorthander in deiner Karriere.
Was, wirklich?
Ja.
Ich bin einer der langsamsten von der Truppe. Wie geht denn das?
Ja, das ist aber die Statistik, also die Zahlen lügen nicht. Und tatsächlich habe ich es nur vom geistigen Auge.
Ja, dann muss ich dich fragen, das weiß ich nicht einmal.
Ja, es ist passiert in Laibach.
In Laibach, okay.
Am 9.12.2022.
Okay.
Und lustigerweise haben wir in der Folge davor den Gerd Gagel zu Gast gehabt. Der hat da die Vorlage geliefert.
Ah, okay.
Genau. Du hast nur gegen ein Team in der Liga, gegen das du in der Geschichte gespielt hast, nicht gepunktet. 5 Spiele hast du gegen diese Mannschaft absolviert. Welche Mannschaft ist es?
Asiago? Nein.
Na? Die waren 2 Saisonen, gegen die hast du 10 Spiele absolviert. 10 Spiele.
Ja, dann muss es eh die neue sein, oder?
Na, gegen die hast du schon einen Punkt. Gegen die Bratislava Capitals.
Bratislava Capitals, die waren einen kurzen Abstecher bei uns.
Genau, genau. Und da hast du eben weder getroffen noch assistiert. So, und weil sich die Frage einfach gut anbietet und weil wir das relativ oft fragen, aus Sicht der Blackwings, gegen welches Team haben die Blackwings die meisten Spiele in der Liga bestritten?
Die meisten Spieler? Ja, ich denke einmal VSV, oder nicht?
So ist es.
Weil ich weiß, dass Filler und Linz ein ziemliches Playoff-Duell immer schon war.
So ist
auch
es.
Wo mein Vater sogar noch gespielt hat, weil die haben auch gegen Filler gespielt, gegen Bertel damals.
Genau.
Also so wo er ein Filler war, glaube ich. Oder irgendwie so war das.
Ja, genau. Es sind an der Zahl 184.
Wow.
Das heißt, wir haben morgen die 185. Partie zwischen Linz und Villach.
Das ist eigentlich ein Wahnsinn.
Es ist das zweitmeist gespielte Duell in der Liga.
Wirklich?
Öfter gespielt worden ist nur Klagenfurt gegen Salzburg.
Ach so.
Klagenfurt gegen Salzburg.
Okay.
Zeitrechnung ist aber, muss man sagen, seit Liga-Neugründung 2000.
Okay.
Wenn man die 90er noch dazu nimmt, dann gibt's nur eine Sache. Genau. Es hat zwischen Linz und Villach 10 Playoff-Serien gegeben. Wie steht es aus Linzer Sicht?
10 hat es gegeben. Ich sage 4-6.
Das ist unfassbar.
Wirklich?
Ist ja, richtig? Es ist tatsächlich richtig. Genau.
Okay.
Genau. Das muss man sagen, ist schon sehr, sehr gut. Genau. Die letzte übrigens hat es gegeben 2013. Also es ist jetzt endlich wieder mal an der Zeit, dass es wieder zu diesem Traditionsduell kommt. Und Traditionsduell deshalb, du hast das schon angesprochen, selbst als dein Vater noch aktiv war und gespielt hat für den VSV, hat es dieses Duell schon gegeben, eigentlich seit Bundesliga-Neugründung im Jahr 2000, wo die Blackwings dann in die Bundesliga aufgestiegen sind, hat es dieses Duell gegeben, vor allem in dieser ersten Phase, in diese ersten 10 Jahre war das eigentlich so das Pflichtprogramm,
quasi.
Was sind deine ersten Erinnerungen? Was sind deine ersten Erinnerungen, wenn dein Papa dir für die Blackwings erzählt hat?
Dass immer super Stimmung war. Er ist damals nach Innsbruck gegangen und hat aber mir immer erzählt, dass es auch Angebote aus Linz gegeben hätte. Also hätte er damals auch nach Linz gehen können.
Wirklich?
Und im Nachhinein, logischerweise, hat er gesagt, ich meine, wir haben eine wunderschöne Zeit in Innsbruck gehabt, da will ich jetzt gar nichts schlecht reden und das muss er für sich rennen. Aber er hat mir immer wieder gesagt, allein von der Stadt und von den Fans und dem ganzen Verein rundum hätte er schon auch im Nachhinein, wäre schon auch cool gewesen, wenn er nach Linz gekommen wäre.
Mhm. Es waren ja auch durchaus in dieser Anfangsphase ein paar Kärntner in Linz mit dabei. Allerdings muss man sagen, der Großteil ist halt von der VEU gekommen und da waren sehr viele Vorarlberger drinnen. Man hat aber im Vorhinein nicht ganz gewusst, wie lange es gut geht, wie lange man sich das leisten kann und was das für ein Projekt sein wird. Und wahrscheinlich waren das die Bedenken auch von dem Papa damals. Ja. Genau. Kannst du dich nur erinnern, was die erste persönliche Erinnerung ist, wenn du an die Blackwings denkst? Warst du mal zuschauen?
Dass die Glaseln immer so laut waren in der Halle.
Die was?
Die Plexiglaseln.
Wirklich?
Ja, weil wir haben im Nachwuchs schon auch gegen Linz gespielt, wo ich mit Villa war. Und ich kann mich erinnern, dass das immer so laut war und so geklischt hat. Also das ist mir nie aus dem Kopf rausgeschossen.
Cool. Genau, so, jetzt gibt es diese Tradition in diesem Duell. Es war sicher, wenn es oft gespielt wird, entsteht ein bisschen eine Rivalität aus dem Ganzen. Wie hast du das damals wahrgenommen in deiner Kindheit vielleicht, was zwischen Linz und Villach war? Oder war es für dich einfach nicht spürbar, weil einfach das Kärntner Derby alles überstrahlt aus Villacher Sicht?
Ja, auf jeden Fall. Das fängt bei uns schon im Kindheitsalter an, wo es eigentlich immer heißt, Klangfurt gegen den VSV. Habe ich nicht so mitgekriegt, muss ich ehrlich sagen. Aber ich finde es cool, dass ich die Rivalitäten da in Linz jetzt auch mitbekomme. Ob es untereinander ist beim Fußball, beim LASK und Blau-Weiß, von denen habe ich davor nie was gehört oder was gewusst. Ich bin zwar ein sehr großer Fußballfan, aber dass da so eine riesen Rivalität ist und die Geschichte von den Clubs oder im Eishockey mit Salzburg oder auch mit Wien. Also gegen Wien fühle ich mehr Derby wie Salzburg, was glaube ich ist, glaube ich.
Wahrscheinlich, weil Salzburg hat über mehrere Jahre einfach finanziell einfach weiter
dominiert. Da ist es einfach nicht wirklich gegangen. Aber das ist schon cool, das einmal von einer anderen Sicht zu sehen, jetzt da in Oberösterreich, wie das ist. Alles voll cool. Also, wie gesagt, wo ich in Kärnten war, habe ich davon eher wenig mitgekriegt.
Okay. Dann geht es jetzt morgen für dich zurück nach Villach. Wie ist es, zurückzukehren? Du hast ja trotzdem eigentlich den gesamten Nachwuchs beim VSV durchlaufen. Wie ist es, in die Jugendorganisation zurückzukehren?
Richtig schön. Irgendwie fühlt man sich wieder wie ein kleiner Bull. Wie man zugeschaut hat, ich meine, es hat sich ein bisschen was getan in der Halle. Aber es ist einfach schön. Es ist immer wieder ungewohnt, dass man auf der anderen Seite ist, weil ich weiß sogar, da gibt es sogar noch ein Bild, dass in meinen ersten Bundesliga-Spielen habe ich eins gegen Linz gespielt.
Wirklich?
In Villach, ja. Das war einer meiner ersten Gegner oder meiner ersten Spiele, die ich als Profi gemacht habe. Und ja, ist komisch, auf der anderen Seite zu sein, aber es ist einfach schön. Man sieht wieder Gesichter, die man ewig lang nicht gesehen hat. Normal tue ich mich beim Warm-up immer komplett auf alles konzentrieren, aber in Villach schaue ich einfach durch die Halle. Das gibt mir einfach ein bisschen Ruhe, ein bisschen, wie sagt man da, da bin ich einfach ein bisschen verwurzelt, das gibt mir einfach ein bisschen, ich weiß nicht, ich
kann es nicht
geerdet, genau so in die Richtung. Das fühle ich da einfach und das freue mich, dass ich da eben die ganzen Leute sehe und auch die Familie, die immer zuschauen kommt, von überall und die Freunde. Das ist schon immer schön.
Das wäre jetzt die nächste Frage schon gewesen, wer kommt oder auf wen freust du dich speziell am meisten, wenn er zuschauen kommt morgen?
Auf die Eltern, mein Bruder, die drei, meine Freunde auch alle und auch die Tante, die jetzt ein richtiger Eishockey-Fan wurde. auf die Familie. Weil man ist doch wegen einer Eishockey immer voll unterwegs und es ist immer schön, wenn man die Zeit mit der Familie verbringt, weil ich bin ein extremer Familienmensch, muss ich so sagen.
Gibt es Familienmitglieder, die Sie in den Gästesektor stellen werden?
Das weiß ich noch nicht. Schauen wir mal.
Wo steht denn der Papa? Also, der Papa darf, glaube ich, nicht. Der hat Einreiseverbot im Gästesektor, oder?
Auf jeden Fall, ja. Nein, weiß ich noch nicht, wo sie sind, aber schauen wir mal, vielleicht sehe ich sie.
Okay. Dann sind wir eigentlich relativ am Abschluss unseres Gesprächs. Die letzte Frage bleibt aber natürlich die wichtigste. Wie kann man Villach schlagen?
Indem wir unser Spiel spielen, das wir heuer vielleicht noch nicht so oft gespielt haben oder konstant aufs Eis bringen haben können, aber einfach sich auf uns konzentrieren. Sie sind eine super offensive Truppe mit super effizienter Spieler drin und sie lieben in der Offensive zum Spielen. Und wir müssen da einfach schauen, dass wir ihnen wenig Zeit und Raum geben in der Defensive. Speziell, dass das auch jeder weiß, in den letzten Tagen eigentlich, oder beziehungsweise letzte Tage, wie wir gespielt haben, Sonntag, heute extrem noch einmal angesprochen worden ist, dass man schaut, dass man ihnen, wo man halt drauf auf sie einstellen, einfach Raum und Zeit wegnehmen, weil sobald sie die Scheiben haben im offensiven Drittel, ist es schwierig, gegen sie gut auszuschauen. Und da müssen wir schauen, dass sie, wenn sie einen Entry machen in unserer Zone, schauen, dass wir einen guten F3 haben, der immer gut zurückarbeitet und dass wir wirklich stabil sein und ihnen nicht viel Zeit geben und vorhin müssen wir einfach Tore schießen, da werden wir nicht drum herum kommen. In den letzten paar Partien haben wir nicht viel Tore geschossen. Ich hoffe, dass der Knopf aufgeht und dass wir einfach die Augen zumachen und ein paar eine drucken.
Was ist ein F3?
Der F3 ist, du hast ihm normalerweise, hast du, wenn man es jetzt grob sagt, hast du einen in der Ecke, einen vorm Tor und einen als F3 eben, der hoch zwischen die Hashmarks ist, der sichert so ein bisschen ab.
Okay, das ist quasi der defensivere Stürmer.
Genau, der defensivere Stürmer, dass wenn irgendwas in die Hosen geht vorne, dann kommt der zurück und sichert wieder ab und ist dann eigentlich der Erste, der nach außen attackiert, so wie der nach außen attackiert dann in der defensiven Zone.
Okay. Ändert es irgendwas? Natürlich, die meisten Serien waren entweder Best of 5 oder Best of 7, die bis jetzt gegen Villach gespielt worden sind. Was ändert sich durch diese Best of 3 Serie?
Dass man von ersten Bullion bereit sein muss, weil man einfach nicht diese Anzahl an Spiele hat, wo sich normalerweise, also es soll sich und wird sich hoffentlich der Bessere durchsetzen, aber meistens ist es in Best of 7 Serien so, dass sich der Bessere durchsetzt, wahrscheinlich von 10 aus 9 Fällen. Und das ist halt einfach, das hat der Filler heute schon in der Kabine gesagt, das ist ein Sprint. Das sind 3 Spiele und wir müssen, wenn es so weit kommt, 3 Spiele und in die 3 Spiele müssen wir unser bestes Eishockey bringen. Es gibt nicht, okay, jetzt haben wir noch 2 oder was, sondern wir müssen von ersten Pulli an bereit sein, dass wir den Kampf mit eingehen.
Okay. Und wie bereitest du dich mental auf diese Serie vor? Gibt es irgendwas, was du einen speziellen Glücksbringer, den's da mitnimmst, einsteckst zur Auswärtsfahrt oder so? Oder gibt es irgendwas Spezielles?
Routine. Ich glaube, das ist bei uns im Sport das meiste und das A und O, wie wir uns eigentlich einstellen auf die Partien und da Selbstvertrauen danken, indem wir unsere Abläufe haben und wissen, wenn wir die machen, dann können wir unser bestes Eishockey abliefern.
Dann wünschen wir das, dass euch das aufgeht, ihr euer bestes Eishockey spielen könnt. Gutes, alles Gute auch für das Comeback, das du ja morgen dann haben wirst. Und auch für den Rest der Saison, der noch möglichst lange dauern soll.
Danke für die Einladung. Schön mit dir immer ein bisschen eine Gespräche zu führen.
Ebenso, kann ich nur zurückgeben. Wir sind damit am Ende unseres Gesprächs angekommen. Julian, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, möchte ich für die Aufmerksamkeit danken. Unseren Podcast finden Sie überall, wo es Podcasts gibt. Mehr zum Thema Eishockey lesen Sie auf nachrichten.at/blackwings. Alle Eisbrecher-Episoden hören Sie unter nachrichten.at/eisbrecher. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns im Auge und im Ohr behalten. Servus und auf Wiederhören.